Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen vom Christlichen Radio. Jetzt von 17 und noch bis 24 Uhr hören Sie LoRa München, das freie Radio.
Hey!
Can you hear me?
LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Nur echt mit der kleinen Panne.
Herzlich willkommen zu 7 Stunden Programm bei LoRa München. Sie empfangen uns Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf der 92,4 MHz und im Kabel auf der 96,75. Was haben wir heute für Sie im Programm? Das LoRa-Programm beginnt um 17 Uhr mit Beiträgen unserer Pan-Afrika-Redaktion. Um 18 Uhr folgt das LoRa-Magazin, wie immer mit aktuellen Themen und Meinungen. Es geht um die Veröffentlichung von WikiLeaks und dem Krieg in Afghanistan, um das bayerische Energiekonzept, das die Laufzeit von Atomkraftwerken am liebsten gar nicht beschränken möchte, und um den Forschungsreaktor Garching, der weiterhin mit hoch angereichertem Uran arbeiten wird, trotz gegenteiliger Versprechungen vor einigen Jahren. Ab 19 Uhr hören Sie Münich FM, die türkische Redaktion bei Radio LoRa. Von 20 bis 21 Uhr geht es dann weiter mit dem Blickpunkt Balkan. Wir sprechen mit Damian Kosole, dem Regisseur des Films Slovenian Girl, der im Rahmen des Münchner Filmfestivals gezeigt wurde. Ab 21 Uhr hören Sie Beiträge unseres Portals Migration. Anschließend gibt es nach den Nachrichten um 22 Uhr Musik der Kulturen mit Munich Masala. Und ab 23 Uhr beschließt das Lauschlabor mit der Soulwelle unser LoRa-Programm vom Dienstag. Pan-Afrika-Redaktion bei LoRa München. Das Magazin rund um Afrika und seine Diaspora. Es ist der vierte Dienstag im Monat, 17 Uhr, und ihr hört wie immer an dieser Stelle die Pan-Afrika-Redaktion bei Radio LoRa. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns durch eine Stunde rund um Afrika und seine Diaspora begleitet. Unsere Themen im Juli sind die Spuren der Kolonialzeit. Wir haben eine Veranstaltung zum Thema besucht und stellen euch die Gruppen München Postkolonial und Freiburg Postkolonial vor. Länderschwerpunkt Ghana. Neben einem Überblick über die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage dieses Landes haben wir uns einen Gast ins Studio eingeladen. Albert Osei Wusu wird bei uns sein. Er ist Vertreter der Ghana-Community in Bayern und Vorsitzender des Volkes Ashanti in Bayern. WM 2010. Wir werfen noch einmal einen Blick auf die vergangene Fußball-WM in Südafrika und stellen die Frage, wie sehen Afrikas Beziehungen mit dem Westen in Zukunft aus? Im Studio begrüßen euch
Amado Dipama,
Uche Akulu
und Lana Grosse. Und hier kommt unsere erste Musik. Wir fangen einfach direkt mit unserer Sendung heute an. Die erste Musik kommt dann nach dem ersten Teil. Und unser erster Teil ist ein versprochenes Interview zum Thema die Spuren der Kolonialzeit. Wo in deutschen Städten findet man heute noch Spuren der kolonialen Zeit? Und wie sehen sie aus? Zu diesem spannenden Thema fand vor zwei Wochen am 16.07. im Münchner Kulturladen Westend eine Veranstaltung statt. Wir haben die Gelegenheit genutzt und haben den Referenten Heiko Wegmann von Freiburg Postkolonial und die Organisatoren von München Postkolonial interviewt.
Also ich heiße Katharina und ich arbeite in der Gruppe MUK München Postkolonial. Wir arbeiten seit 4 Jahren ungefähr. Wir sind eine Gruppe von ehemaligen Studenten sozusagen. Also wir haben alle Fächer wie Geschichte, Politik oder Ethnologie studiert und sind im Zuge unseres Studiums oder eben auch bei unserer politischen Arbeit auf das Thema Kolonialgeschichte gestoßen. Und wir denken eben, dass Kolonialismus nicht einfach passé ist, sondern eben das Alltagsleben, das Denken, den Blick auf die Welt bis heute prägt. Und ausgehend von dieser Annahme haben wir uns auf die Suche nach kolonialen Spuren in München gemacht. Wir sind eine Gruppe, die eben Recherche betreiben möchte, eben was koloniale Spuren heute betrifft, also was es für Institutionen, für Personen, für Strukturen gibt, wo man heute eben in München noch sehen kann, ja, was Kolonialismus bedeutet hat und was es eben bis heute bedeutet. Zum Beispiel in bestimmten Repräsentationsmustern, in der Darstellung von Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Also wie sich da eben bestimmte Vorstellungen niederschlagen, die aus einer Kolonialzeit stammen. Wir versuchen auch Personen zu finden, die was mit der Münchner Geschichte zu tun haben, die eben in Kolonialismus auch, ja, an Kolonialismus beteiligt waren, Kolonialisten, die es in München gab, wie sehr sich auch der ihr Wirken sozusagen in der breiten Bevölkerung hier niedergeschlagen hat, wie sehr auch Kolonialismus Konsummuster geprägt hat und bis heute prägt. Also das sind alles Bereiche, wo wir eben gucken wollen, wie Kolonialismus wirkt bis heute. Was wir bisher gemacht haben, ist eine Internetseite, wobei ich jetzt natürlich nicht genau sagen kann, wie sehr auf diese Internetseite zugegriffen wird. Die ist auch gerade noch im Aufbau. Dann haben wir eben heute eine Veranstaltung gemacht. Wir haben schon mal eine Veranstaltung zu 125 Jahre Berliner Afrika-Konferenz gemacht. Die Veranstaltung war noch nicht schlecht besucht. Also ich habe das Gefühl, es ist ein Thema, was schon die Leute interessiert. Gleichzeitig sieht man, finde ich, ja, an ganz vielen Darstellungen, die heute ganz unproblematisch verwendet werden in der Populärkultur, dass sich aber schon viele Leute auch wenig Gedanken drüber machen, wie sehr eben solche Darstellungen, solche Formen repräsentiert werden, eben auch ja mit sehr schwierigen Stereotypen in Verbindung stehen und eben auch durchaus auf kolonialistische oder eben jetzt, sagen wir mal, postkoloniale Denkweisen hinweisen. Also dass es dann doch auch wirklich ein Defizit gibt mit Beschäftigung mit dem Thema, also so, dass eben manche Sachen auch als gar nicht problematisch wahrgenommen werden, die wir als klar rassistisch betrachten.
Zum Beispiel in dem Bildungssystem in Deutschland wird diese Thematik Kolonialismus nicht gut behandelt. Was ist deine Meinung dazu?
Also ich denke, das trifft auf jeden Fall zu. Also ich denke, in so einem universitären Diskurs hat sich da in den letzten 20 Jahren einiges getan. Also ich denke, gerade in Deutschland war ganz lange Zeit und es ist bis heute oft noch die Vorstellung, Deutschland wäre ja gar nicht wirklich eine wichtige Kolonialmacht gewesen, hätte gar nicht so viel zu tun gehabt mit Kolonialismus, dass das nicht stimmt, ist klar. Aber das ist, denke ich, ein Denken, das immer noch sehr stark ist. Aber gleichzeitig hat sich, denke ich, auf ja in so einer akademischen Welt hat sich da schon was verändert. Die letzten 20 Jahre ist viel auch geforscht worden zu Kolonialismus, auch ja eben auch zu den Denkweisen, die mit Kolonialismus in Zusammenhang stehen. Gleichzeitig, was zum Beispiel die Schulen betrifft, das haben wir auch heute auf der Veranstaltung wieder gehört, da wird das Thema Kolonialismus sehr, sehr wenig behandelt und sehr, sehr wenig ernst genommen. Also da müsste noch ganz viel, denke ich, getan werden.
Ja, mein Name ist Heiko Wegmann. Ich bin aus Freiburg und mache dort ein Projekt zur deutschen Kolonialgeschichte. Das heißt Freiburg Postkolonial. Und da geht es darum, zum einen die deutsche Kolonialgeschichte allgemein aufzuarbeiten, aber speziell auch am Beispiel eines lokalen Raumes, also einer Stadt wie Freiburg, die auf den ersten Blick mit Kolonialgeschichte nicht viel zu tun hat. Und dann aber zu gucken, was gab es da doch historisch für Beziehungen und wie hat sich das auch weiterentwickelt. Letztendlich geht es darum, nachzuweisen, wie in der deutschen Bevölkerung einfach koloniales Denken, Kolonialbewegungen, Kolonialforderungen, aber auch Exotik, Rassismus und so weiter einfach schon eine längere Geschichte haben, wie sich die Kolonialbewegung dort organisiert und verhalten hat und vor allen Dingen, wie sie auch in der Bevölkerung ankam.
Kannst du uns eine kurze Zusammenfassung von dem Inhalt von diesem Vortrag geben?
Der Inhalt ist letztendlich, dass es darum geht, koloniale Denkstrukturen in der deutschen Geschichte, aber auch Handlungen und die konkreten Beziehungen eben herauszufinden, aufzudecken und dann in der Bildungsarbeit und der Öffentlichkeitsarbeit auch sozusagen bekannt zu machen, weil die Deutschen ja meinen, sie hätten eigentlich gar keine Kolonialgeschichte. Das war aber leider nicht der Fall. Wenn man jetzt auf der Straße jemand fragen würde, welche Länder deutsche Kolonien waren, dann werden wahrscheinlich viele über Namibia nicht hinauskommen. Und das sehe ich halt als ein Problem an. Und die Reaktionen, gerade jetzt mit so einem lokalhistorischen Erinnerungsprojekt, sind häufig Erstaunen, weil sich die Leute das schlicht und ergreifend gar nicht vorstellen können. Aber da liegt gleichzeitig auch der Vorteil drin, dadurch, dass man es so konkret macht, praktisch in dem Lebensumfeld, wo die Leute sich bewegen in ihrer Stadt, diese ganzen kolonialen Spuren aufzuzeigen, hat man aber auch eine Möglichkeit, die Leute eher zu erreichen, als wenn man über so ein ganz allgemeines Phänomen einfach erzählt.
Sie haben auch über die Hereros gesprochen, zum Beispiel mit dem Mord, um Völkermord von Hereros und so. Bis jetzt gab es keine Entschuldigung. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, also das, was es bisher gab, war ja 2004 diese Rede von der Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, die relativ viel Echo auch gefunden hat, die aber in meinen Augen und auch in den Augen der Herero keine richtige Entschuldigung war, weil sie nicht sozusagen richtig offiziell war und weil sie im Namen des Vaterunser geäußert wurde, statt als regierungsamtliche Äußerung. Und ich denke, ja, das ist fortgesetzt ein Problem. Das ist für die Herero eine offene Wunde, dass Deutschland nicht auf Augenhöhe mit den Herero über diesen Genozid und die ganzen Folgen der Kolonisierung in Deutsch-Südwestafrika, heutiges Namibia, redet. Und für die Herero ist das ein großes Problem und die wollen das auch nicht akzeptieren. Und ich denke, das ist ein wichtiger Prozess, dass da die deutsche Seite auch auf die Herero zugeht.
Aber danke schön.
Gerne.
Radio Lora München auf der 92.4. Mehr als die Radiotapete im Hintergrund.
Goldküste. So nannte die britische Kolonialmacht das heutige Ghana wegen seines Reichtums an Gold. Und auch noch heute profitiert das Land wirtschaftlich von seinen zahlreichen und unterschiedlichen Rohstoffreserven.
Ghana ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Der Goldexport hat einen Anteil am gesamten Export Ghana von etwa 32%. Außerdem spielen unter anderem Erdöl, Diamanten, Kakao und für den Exporten eine große Rolle. Nach der Elfenbeinküste ist Ghana damit zweitgrößter Produzent von Kakao, also 20%. Und dritte größte Lieferant von Hartholz und anderen Holzprodukten in Afrika. Er ist Deutschland größter Lieferant für Holzprodukte. Allerdings ist es mittlerweile zum Schutz der heimischen Holzwirtschaft verboten, unverarbeitetes Holz zu exportieren. Daneben wird die Fischerei als Wirtschaftszweig immer bedeutender. Über Meerwasserentsalzungsanlagen wird außerdem Salz gewonnen. Dieser Rohstoff nimmt eine immer wichtiger werdende Stellung in der Exportwirtschaft ein. Jährlich werden ungefähr 600.000 Tonnen exportiert. Ghana grenzt an die Elfenbeinküste, Burkina Faso, Togo sowie im Süden an dem Golf von Guinea, also das Atlantische Ozean. 10.000 Migranten aus den Nachbarstaaten, also aus Liberia, Niger und Nigeria, leben in dieses Land. Es ist eine Vielvölkerstadt mit rund 24 Millionen Einwohnern. Die größte ethnische Gruppen sind Akan. Akan, die sind 44%. Dagbone, Dagomba, 16%. Ewe, 13%. Ga, Adangme, 8%, Gurma 6%, etwa 1,5% der Bevölkerung stammen aus Europa oder aus anderer ethnischen Herkunft.
Ja, und an dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast. Es ist Albert Osei-Wusu. Hallo Albert.
Hallo.
Du bist Angehöriger der Asante, einer der größten Volksgruppen in Afrika, und du bist Vorsitzender der Asante in Ghana, aus Ghana, in München, so rum. Stell dich und euren Verein doch bitte mal kurz vor.
Wie vorhin gesagt, Asante Union sind die größte Bevölkerungsgruppe in Ghana. Und wir sind hier in München um die 300 bis 400 Asantes hier. Und wir sind der Meinung, wir müssen zusammenkommen, erstens unsere Kultur hier erleben, unsere Kinder, die hier geboren sind, die Kultur geben und unser Gastland, Deutschland, unsere Kultur auch weitergeben. Zweitens, wir wollten mit unserer Glück, die wir hier haben, wieder zurück nach Ghana und ein bisschen die Leute, die benachteiligt sind, ein bisschen zu helfen, beziehungsweise Schulen, Kindergarten, ein bisschen beizutragen. Das ist ein Ziel für unseren Verein.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück nach Ghana. Trotz der 79 Sprachen, die in Ghana gesprochen werden, ist ja Englisch die einzige Amtssprache.
Ja.
Wäre es nicht irgendwie zumindest möglich, eine der meistgesprochenen Sprachen, wenigstens Akan, als zweite Amtssprache durchzusetzen?
Es ist der Wunsch für jede Akan, der Akan in Ghana als die Amtssprache. Das Problem hier ist, dass politisch gesehen es ist schwierig, weil jede Ethnie möchte gerne seine Sprache irgendwie nicht unterstellen. Deswegen es ist politisch, es ist schwierig, sowas zu machen.
Nun sind etwa 40% der ghanaischen Bevölkerung Anhänger der sogenannten Naturreligionen und ungefähr 30% sind Muslime und nochmal 30% etwa Christen. Wie ist es dazu gekommen, dass die Anzahl der Anhänger der Naturreligionen so stark gesunken ist?
Also das möchte ich gerne korrigieren.
Oh, okay, gerne, ja. Wenn ich was weiß,
also 63% sind Christen,
mhm,
ja, und 16% sind Muslimen. Und die andere 21 sind sogenannte Naturreligionen.
Dann wurde ich falsch informiert. Tut mir leid.
Ja. Die Naturreligion oder die traditionelle Religion ist gesunken, meiner Meinung nach, weil Religion zu leben braucht eine drei sogenannte Beweise.
Mhm.
Beweise schriftlich, Beweise tatsächlich, Beweise und sogenannte Praxis. Ja, schriftlich, wie wir wissen, von Muslimen, von Islam und anderen großen Religionen, ist geschrieben, Bibel, Koran. Wir haben sowas nicht. Das heißt, unsere Nachkommen haben nicht gelesen. Ja, das ist eine, auch tatsächlich Beweis, wo man sagen kann, durch mein Glaube oder Religion habe ich das erreicht. Unsere Religion ist meiner Meinung nach aber Glaube. Ja, und deswegen, die Leute gehen zu den Kirchen, weil sie haben was, sie suchen was, sie können nachlesen, und die Priester kann vor denen beten, und sie kommen und sagen, ah, ich habe mein Ziel erreicht. Deswegen, unsere Naturreligion, es sinkt und sinkt.
Aber wir haben ja, also in Ghana gibt es ja genug Intellektuellen, die diese drei Voraussetzungen voranbringen können, damit dass diese Naturreligion nicht runtergeht. Warum tun die das überhaupt nicht?
Sie oder tun das nicht, weil wir sind von der Kolonialzeit indoktriniert worden. Ja, er sagte, die Christen oder die Kolonial, die kamen, dass unsere Religion teuflisch war. Und diese Eliten, ja, sie haben diese christliche Religion genommen. Und so haben sie diese traditionelle Religion einfach vernachlässigt.
Okay, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Break und spielen nochmal Musik, damit sich eure Ohren erholen können.
Sie haben gerade eine Musik aus Ghana gehört. Diese Musik ist von dem Volk Asante. Albert, ich möchte dir fragen, weil wir haben noch nicht so viel Ahnung über die Asante. Sind die Asante ein Teil von den Akan oder sind die einen anständigen Volk, weil auf der Liste zum Beispiel, das sieht man zum Beispiel die Akan, die anderen, aber Asante ist nicht so gelistet. Sind die Teil von Akan?
Akan ist eine ganze große Bevölkerungsgruppe. Und unter den Akans haben wir die Asantes, die Fantes, die Akims, die Kwapims, the Guans, the Kwaus und the Bronx.
Wow.
Aber die Ashanti ist die große innerhalb dieser Gruppen.
Ah, okay.
Ja.
Ja. Self-Government now. Das war, was der Kwame Nkrumah immer gesagt hat. Das war die Forderung des Mannes, der den Weg in die Unabhängigkeit Ghanas ab 1947 maßgeblich mitbestimmte, Kwame Nkrumah. Dieser Weg waren zuvor 73 Jahre Kolonialherrschaft unter Großbritannien vorausgegangen. Und es sollten weitere 10 Jahre vergehen, bis Ghana endlich am 6. Mai 1957 als erstes westafrikanisches Land unabhängig wurde. Albert, der John Jerry Rawlings haben wir hier am 24. Oktober vergangen, angeladen bei dem zweiten Panafrikanismus-Kongress.
Welche Bedeutung spielt der Rawlings in der jetzigen postkolonialen Situation in Ghana?
Rawlings ist eine unvergessliche oder unvergessbare Figur in Ghana und wird das bleiben. Rawlings kam in der Macht als Soldat, Jungsoldat, durch Military Push. Zweimal, er hat das erste Mal 3 Monate später die Macht an die Zivil gegeben und er hat gesehen, nein, es ist nicht in seine Vorstellung. Dann kam er wieder, hat er durch Militär gepusht und war in der Macht fast 20 Jahre. Mhm. Ja, er hat das Land dann vom Militärdiktatorship um sogenannte demokratische Mehrsystem, Parteisystem umgewandelt. Mhm. Und er hat ermöglicht, Ghana heute sogenannte Pressefreiheit, Religionsfreiheit und politische Stabilität Ghana zu bringen. Und ohne Rawlings, ich weiß nicht, wo wir heute sein werden.
Und können Sie ein bisschen sagen, was bleibt zum Beispiel von dem Erbe von Kwame Nkrumah in Ghana jetzt?
Der Platz von Kwame Nkrumah. Mhm. Weiß, wir wissen, vor kurzem, vor ein paar Monaten, war der 100-jährige Jubiläum von Kwame Nkrumah. Das heißt, Kwame Nkrumah wird nie vergessen. Kwame Nkrumah war nicht nur für Ghana, sondern für Afrika. Und wie wir wissen, Kwame Nkrumah in die berühmte Speech oder Rede bei der Unabhängigkeit sagt er auf Englisch, the independence of Ghana is meaningless unless it is linked up with the total liberation of Africa. Das heißt, die Unabhängigkeit von Ghana ist bedeutungslos, bis die ganze Afrika befreit wurde. Und er hat sich angesetzt. Und durch Kwame Nkrumahs Bewegung war die ganze Afrika dann in der kurzen Zeit alle diese Unabhängigkeitswelle geströmt. Das heißt, Kwame Nkrumah hat einen Platz nicht nur in Ghana, sondern die ganze afrikanische Arena.
Albert, du arbeitest ja auch bei der Inneren Mission hier in München und im gleichen Gebäude wie dein Büro befindet sich ja auch die Stelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Was empfindest du dabei, wenn du die Flüchtlinge, die da Tag ein, Tag aus rein und rauslaufen, die ja auch deine Brüder und Schwestern sind, wenn du sie siehst, wie sie dort Schutz und Beratung suchen und oftmals verzweifelt sind und nicht mehr wissen, was sie tun sollen?
Es ist eine sehr interessante Frage. Ich bin dort als Berater, Betreuer. Das ist mein Job. Die andere Seite, ich bin da als älterer Afrikaner, der meine Leute, meine Brüder und Schwestern, meine Kinder, die meisten sagen Papa zu mir, andere sagen Onkel zu mir. Und ich freue mich, diese Bezeichnung von denen zu bekommen. Und dann frage ich mich, was kann ich für denen tun? Ich weiß, dass einige, die kommen, haben wirklich Probleme. Ja, aber ich kann nicht helfen. Das heißt, ich nehme denen am Brust und versuche mit denen zu unterhalten, denen zu sagen, was hier läuft, wie es läuft, wie sie sich verhalten soll. Und einfach auf ihr Schicksal irgendwie verlassen. Es ist keine leichte Aufgabe für mich dort in diese Dualfunktionen. Aber ich versuche, meine Stelle als Berater, denen zu beraten, und als Papa, Afrika-Papa, oder als Kinder im Arm zu nehmen.
Ja, vielen Dank, Albert. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und viel Glück bei deiner Arbeit und schön, dass du heute bei uns im Studio warst.
Dankeschön, vielen Dank.
Und jetzt hören wir nochmal Musik aus Ghana. Ey, ey, adeu, mi bo di ana mano, po, 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 po. Die Fußball-WM in Südafrika ist ja gerade erst zu Ende gegangen und es war ein sportliches Großereignis, dem man sich wohl oder übel nicht entziehen konnte. Vor der WM gab es jedoch große Zweifel, vor allem der westlichen Medien, ob es ein afrikanisches Land überhaupt schaffen kann, ein solches Ereignis zu organisieren. Hutsche.
Ja, wenn man manche Berichte von damals betrachtet, konnte man denken, dass die Gastmannschaften hatten sich vor den Vorstoß auf ein feindliches Gebiet ausrüsten müssen. Aber im Rückblick haben alle Besucher ja überlebt. Oftmals gibt es keine rationale Erklärung für die Kritik an Südafrika. Zum Beispiel der Uli Hoeneß, der Manager des FC Bayerns, hat Anfang des Jahres gesagt, dass es sei eine der größten Fehlentscheidungen der FIFA gewesen, Südafrika die Fußball-WM zu geben.
Was ist denn deiner Meinung nach der eigentliche Grund für diese heftige Kritik der westlichen Medien vor der WM?
Ja, meiner Meinung nach handelt es sich um die üblichen Vorurteile, die man auf die 600-jährige Geschichte der Beziehungen zwischen Afrika und Europa bzw. den Westen zurückführen kann. Es fällt Europa immer noch schwer, über Afrika nachzudenken, ohne neokolonialen Reflexen zu erliegen. Also Kolonialmentalität halt. Aber für mich ist es sehr erwähnenswert, dass es trotz der südafrikanischen Geschichte bezüglich Apartheid keinerlei rassistische Übergriffe gegen Ausländer während der WM gab. Dabei müssen wir in Erinnerung rufen, dass im Vorfeld der WM in Deutschland 2006 gab es zahlreiche rassistische Übergriffe, sowohl im Fußball als auch im alltäglichen Leben, gegenüber Menschen afrikanischer Herkunft. Und es gibt zahlreiche Beispiele dafür. Und zusätzlich damals auch hat der Regierungssprecher, der Uwe Carsten Heye, er hat gesagt, dass dunkelhäutige WM-Touristen von bestimmten Orten in Berlin und Brandenburg, die sollen da, dort einfach nicht besuchen, weil es ist für sie lebensgefährlich. Und ja, in Europa ist es auch bekannt, dass Hooliganismus ist ein großes Problem. Ja, zum Beispiel, es gibt zahlreiche Beispiele, dass Fußballveranstaltungen zum Beispiel in Europa eigentlich mehr gefährlich ist als in Afrika. Wenn, sei es vor rassistischen Übergriffen oder vor Fußball-Hooligans. Und deswegen ist es für mich klar, dass diese große Medienkampagne gegen Südafrika vor der WM nur aufgrund dieser üblichen Vorurteile bzw. der Kolonialmentalität der europäischen Gesellschaft gegenüber Afrika entstanden ist.
Nun gab es aber auch während der WM ständige Kritik von vor allem westlichen Zuschauern wegen des angeblich ohrenbetäubenden Lärms von Vuvuzelas. Es gab sogar einige Experten, die Vuvuzelas als gesundheitsschädlich begutachteten.
Ja, erstmal muss man sagen, dass Lärm ein unvermeidlicher Teil von Fußballveranstaltungen ist. Aber bemerkenswert ist es, dass diese Klage vor allem von europäischen Fernsehzuschauern kam, die ja in ihrem Wohnzimmer oder im Biergarten der WM zuschauen. Der ehemalige deutsche Spieler, der Rudi Völler, hat sogar nach einem WM-Spiel gedroht, dass jeder, der bei Vereinsspielen in Leverkusen mit einer Vuvuzela auftaucht, Stadionverbot bekommen und sogar eingesperrt wird. Aber Fakt ist, dass die WM eben nun mal nicht in Europa, sondern eben in Südafrika stattfand. Und der Vuvuzela-Kritik finde ich höchst respektlos gegenüber den afrikanischen Fans in Südafrika. Denn es gilt, andere Länder, andere Sitten. Die Vuvuzela-Kritik kann man auch auf diese europäische koloniale Mentalität zurückführen. Der Afrikaner muss man ja immer sagen, wo es lang geht. So wie man das seit über 600 Jahren gemacht hat, ohne jegliche Achtung auf seine Kultur oder Bedürfnisse. Nur so kann man verstehen, warum Menschen in einem Land, wo so viel Rassismus und Hooligans sowohl im Fußball als auch im alltäglichen Leben gibt, in ihren Wohnzimmer oder im Biergarten sitzen und über Vuvuzela lärmen, während der WM in Südafrika beschweren.
Wenn man jetzt aber versucht, diese durchaus berechtigte Kritik mal beiseite zu lassen, siehst du denn Anzeichen für ein vorurteilsfreies Afrika-Bild? Also was ist für dich der Ausblick nach der WM in Südafrika?
Ja, das ist schwer zu beurteilen. Wenn man bedenkt, dass zahlreiche progressive Menschen und Gruppierungen seit langem einen neuen bzw. realistischen westlichen Blick auf Afrika gefordert haben, ohne große Erfolg. Man kann nur nochmal die Worte des FIFA-Präsidenten Joseph Blatter betonen, dass Südafrika ein hervorragendes Zeugnis von 9 von 10 Punkten gab. Südafrika hat der Welt gezeigt, wozu es fähig ist. Die FIFA übrigens soll 3,2 Milliarden Dollar an dem WM-Turnier in Südafrika verdient haben, so viel wie niemals zuvor. Bei der WM in Deutschland 2006 lag der Gewinn nur bei 2,2 Milliarden Dollar.
Also ich hoffe oder glaube schon, dass die WM dazu beigetragen hat, vielen Menschen ein anderes Bild von Südafrika und dem ganzen Kontinent zu liefern. Weil schließlich konnte man neben dem Fußball ja auch viele Beiträge, Berichte und Reportagen lesen und sehen, die endlich auch mal versucht haben, ein anderes Afrika-Bild zu vermitteln. Aber natürlich baut das nicht alle tiefsitzenden Vorurteile auf einmal ab. Man kann aber aus meiner Sicht hoffen, dass es vielleicht der erste Schritt zu einer nachhaltigen Veränderung war.
Ja, ich möchte auch noch was dazu sagen. Also das ist ein paar Informationen über das WM. Das nigerianische Mannschaft, die waren ja bestraft von der Regierung, dass die 2 Jahre, denke ich schon, nicht mehr in einem Sport, also einem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Aber Gott sei Dank, die haben das zurückgezogen. Aber vielleicht hat ja auch was geholfen, weil diese Spieler oder diese Mannschaft sollten schon, weil wir haben schon einige Erwartungen gehabt ja an die und die haben ja uns sehr enttäuscht. Und natürlich, ich persönlich hatte nichts dagegen wegen dieser Strafe eigentlich. Aber natürlich, das ist ja gegen das FIFA-Regel. Und vielleicht hat ja auch was dazu beigetragen, dass die U20 für die Frauen, also jetzt spielt das WM U20 für die Frauen und die nigerianische Mannschaft, die sind jetzt im Halbfinale.
Ja, super.
Die spielen, das ist übermorgen gegen Kolumbien und Deutschland spielt gegen Südkorea. Das ist die beiden Mannschaften, die 4 Mannschaften, die jetzt bleiben in dieser Runde. Und das ist auch eine gute Nachricht, was ich anschließen möchte.
Ja, können wir uns auf ein spannendes Finale freuen. Genau. Jetzt gibt's passend zum Thema nochmal Musik.
Der soeben gehörte Beitrag war nicht umsonst. Unterstützen Sie das Programm von Lora München durch ein Hörerabo. Werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 40 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter der Telefonnummer 480-2851 oder unter lora924.de. Lora München, Ihr freies Radio auf 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Kommen wir an dieser Stelle zu unseren Nachrichten aus Afrika in Afrika aktuell.
Tschad. Sudan-Präsident Omar al-Bashir wurde mit militärischen Ehren am letzten Mittwoch zu einem Gipfel in N'Djamena, Tschad, empfangen. Trotz internationalen Haftbefehls. Man sehe keinen Grund zur Aufregung, schließlich sei al-Bashir in seiner Funktion als amtierender Präsident angereist. Deshalb werde er auch sicher nach Hause zurückkehren. Welches Land hat denn jemals einen amtierenden Präsident während einer Ausländerreise festgenommen? So sagte der Ahmad Bashir, Innenminister des Tschades. Der Tschad und der Sudan besichtigen sich gegenseitig, Rebellengruppen im Grenzgebiet zu unterstützen, die den Schutz ihren jeweiligen Regierung antreten. Sie vereinbarten gemeinsame Grenzpatrouillen. Seitdem ist in der Beziehung zwischen den beiden Ländern Ruhe angekehrt. Der Strafgerichtshof ist von der AU als Instrument der Kolonialmächte gesehen, weil viele Staatschefs in Afrika lehnen den internationalen Stadtgerichtshof ab.
In der ugandischen Hauptstadt Kampala begann letzten Samstag ein 3-tägiger Gipfel der Afrikanischen Union. Bereits beschlossene Sache ist die Verstärkung ihrer Einsatztruppe AMISOM für den Kampf gegen die radikal-islamische Shebab-Miliz in Somalia. Schon am Donnerstag gab es ein Treffen von afrikanischen Außenminister an dem der deutsche Außenminister Guido Westerwelle teilnahm. Sie engagieren sich mit eigenen Ressourcen, entschlossen für Frieden und Sicherheit. Sie haben Staatsstreiche geachtet. Sie haben die AU so gestaltet, dass sie im Falle schwerster Menschenverletzungen in einem Mitgliedstaat eingreifen kann, so Westerwelle über der AU.
Frankreich. Mit Soldaten auf seinen ehemaligen Kolonien in Afrika hat Frankreich seine traditionelle Militärparade zum Nationalfeiertag am 14. Juli begangen. Einheiten auf 13 afrikanischen Ländern paradierten über die Pariser Prachtstraße Champs-Élysées. Frankreich hatte die afrikanischen Länder anlässlich ihrer Unabhängigkeit vor 50 Jahren eingeladen. Am 14. Juli gedenkt Frankreich der Erstürmung der Pariser Bastille-Gefängnissen im Jahr 1789, die als Beginn der Französischen Revolution gilt. Auf der Ehrentribüne befanden 13 afrikanische Staatschefs neben dem französischen Präsident Nicolas Sarkozy. Der einzige afrikanische Staatschef, der diese Einladung abgelehnt hat, war nur Laurent Gbagbo von der Elfenbeinküste. Der Arbeitskreis Panafrikanismus München begrüßt seine mutige und entschlossene Entscheidung und appelliert an die anderen Regierungen für ein Ende der neokolonialistischen Zusammenarbeit.
Am vergangenen Dienstag hat das Verfassungsgericht von Guinea die Ergebnis von der ersten Runde der Präsidentschaftswahl von 27. Juni 2010 bekannt gegeben. 43,69% der Stimme gewinnt der ehemalige Premierminister Selou Dalein Diallo. Auf Platz 2 liegt der frühere Oppositionsführer Alpha Conde mit 18,25%. Nach diesen Angaben wurden die beiden gegeneinander in der zweiten Runde im August antreten.
Und nun zum Schluss Nachrichten rund um Afrika in Diaspora aktuell.
Dann fängt es mit den Aktionen der Arbeitskreis Panafrikanismus München. Letztes Jahr 2009 haben wir Arbeitskreis Panafrikanismus München eine Resolution gegen die rassistischen Getränkebezeichnung in Bayern. Das ist diese Mischgetränke von Weißbier und Cola. Ja, wie das genannt ist, wisst ihr schon. Das Bayerische Stadtministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, das zuständig für unser Anliegen ist, ist unsere Resolution entgegengekommen. Ein Jahr nach der Aktion besuchen wir nun die Gaststätten, um zu wissen, ob die Umsetzung stattgefunden hat. Wir bitten jeder von euch, die uns hier zuhören, die aus Bayern kommen oder die hier sich aufhalten, bei jedem Wirtshausbesuch die Getränkekarten zu beachten bzw. zu kontrollieren und bitte uns die Namen und Adressen der Wirtshäuser mitzuteilen, die dieser rassistischen Bezeichnung das N-Wort noch auf der Karte haben. Sie können uns Ihre Nachrichten an sekretariat@panafrikanismusforum.net schicken. Wir bedanken uns sehr.
Ja, und aus Berlin, aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf einen Antrag der Linksfraktion ergeben sich Zweifel, dass der deutsche Bundeswehr ungewollt Kindersoldaten in Somalia ausbildet. Dass auch Minderjährige zu den Rekruten zählen, die die Bundeswehr für die somalische Übergangsregierung ausbildet, kann das Auswärtige Amt nicht ausschließen. In der Stellungnahme des Auswärtigen Amtes heißt es, die Auswahl der Soldaten falle in die Verantwortung der somalischen Übergangsregierung. Ob diese auch Minderjährige für die Ausbildung rekrutiere, könne man daher nicht sagen. Die Truppen der Übergangsregierung in Mogadischu sind nach Erkenntnissen der Vereinigten Nationen dafür bekannt, Kindersoldaten zu rekrutieren. Das Auswärtige Amt hat die Medienberichte als unzutreffend erklärt. Die Grünen forderten die deutsche Beteiligung an der Mission auszusetzen.
Noch in Berlin. Laut einer Studie der Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, die letzte Woche in Berlin vorgestellt wurde, hat der Ansatz der europäischen Marine am Horn von Afrika die Piraterie nicht gehemmt. Sie hat sich im Gegenteil zu einem stabilen Wachstummarkt mit zahlreichen Profiteuren entwickelt. Die Verfasserin der Studie, Antje Schottland, sagte, dass nicht nur Piraten gut an den Überfällen auf Schiffe am Horn von Afrika verdient, sondern vor allem Versicherer, Werften und Sicherheitskräfte einen guten Schnitt dabei machten. Die wichtigsten Akteure in der Region haben ein Interesse am Fortbestehende der Piraterie, solange die Situation nicht eskaliert und die Lösegeldzahlungen im bisherigen Rahmen bleiben, sagt Schottland. Dann kommt zum Schluss mit einem Zitat aus Afrika. Man wandert besser alleine, alles in schlechter Gesellschaft.
Ganz in diesem Sinne, das war's für heute von uns, für euch. News und Infos findet ihr wie gewohnt auch ohne uns im Netz auf www.panafrikanismusforum.net. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Es verabschieden sich
Amado Di Pamo,
Ute Akbulu
und Lana Grosse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.